请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 25. April 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Im Anschluss berichtet Sprachstudent Fabian in Reise durch Taiwan von seinen ersten Ausflügen und Reisen in Taiwan. Und zuerst das Kulturpanorama.
Taiwan ist heute Weltführer in der Halbleiterfertigung. Doch bis in die 70er Jahre, dem Jahrzehnt, in dem der Technologietransfer geschah, der Taiwans Sprung zur Halbleiternation ermöglichte, gab es in ganz Taiwan nur einen fest angestellten Professor mit einem Doktortitel in der theoretischen Physik. Also dem Bereich, der das nötige Verständnis für die praktische Anwendung in der Chipfertigung liefert. Dieser Professor war Wolfgang Kroll, ein Deutscher, der zunächst unter Werner Heisenberg studierte und forschte, Deutschland jedoch aufgrund des NS-Regimes verließ und schließlich in Taiwan lebte. In einer stillen Seitenstraße in Taipeh, südlich an den Da'an Park angrenzend, steht ein von dichtem Grün umwachsenes Haus in japanischer Bauart. Hier lebte Wolfgang Kroll bis zu seinem Lebensende im Jahre 1992. Doch anders als viele der anderen Häuser, die wie dieses zu Zeiten japanischer Herrschaft gebaut und später zu einem Wohnort für Lehrkräfte der Nationalen Taiwan-Universität wurden, ist dieses heute weder verlassen und verfallen, noch ist aus ihm ein kaum besuchtes Museum geworden. Kroll, der 1906 als Sohn eines Professors der Philologie in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde, vertrat die Ansicht, dass Kunst, Literatur und Wissenschaft miteinander verbunden sein sollten. So übernahm das Haus vor 10 Jahren ein Gastronom aus Taipeh namens Tom Chen, der während seiner Ausbildung nach Lübeck geschickt wurde, um das Barkeeper-Handwerk zu erlernen. Während seiner Zeit dort war er fasziniert von der lebendigen und ausgelassenen Atmosphäre der Salons, Orten, an denen sich Künstler, Schriftsteller und Akademiker trafen, um über Kunst und andere Themen zu diskutieren. Chens Traum wurde es, dieses Erlebnis mit nach Taiwan zu bringen. Jahre später, zurück in Taipeh, renovierte Chen Krolls früheres Haus und eröffnete mit Jimmy's Garden einen Ort, an dem für Kaffee, Mahlzeit und Kunstausstellungen zusammengekommen werden kann. Wolfgang Kroll galt als hochbegabt. Im Alter von nur 24 Jahren promovierte er in Breslau in einem auf der Forschung von Werner Heisenberg aufbauenden Gebiet. Im Anschluss an seine Promotion wechselte Kroll an die Universität Leipzig, um dort von 1930 bis 1937 als Postdoktorand direkt unter Werner Heisenberg zu arbeiten. Leipzig war zu dieser Zeit nicht zuletzt durch Heisenberg und Friedrich Hund eines der weltweit führenden Zentren für theoretische Physik. Hier veröffentlichte Kroll mehrere Arbeiten, unter anderem zur Quantenmechanik und zur Thermoelektrizität. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 veränderte das akademische Klima jedoch drastisch. Kroll erlebte mit, wie zahlreiche Kollegen und Mentoren, darunter auch sein Doktorvater Fritz Reiche, aufgrund antisemitischer Gesetze aus ihren Ämtern vertrieben wurden. Kroll kritisierte die Brutalität Hitlers in seinem Umfeld offen. Diese offene Kritik brachte ihn zunehmend in Gefahr. Außerdem ist teilweise zu lesen, er habe möglicherweise einen jüdischen Großvater gehabt, wodurch er den NS-Rassegesetzen nach ein Mischling gewesen wäre. Kroll musste Deutschland verlassen und ein wissenschaftlicher Austausch zwischen der Universität Leipzig und dem Riken-Institut in Japan, für den Heisenberg Kroll vorgeschlagen hatte, schien ein möglicher Fluchtweg zu sein. Der NS-gleichgeschaltete Akademische Austauschdienst, kurz ARD, lehnte Kroll jedoch aufgrund seiner regimekritischen Äußerungen ab. Da der offizielle Weg blockiert war und die Gefahr für ihn wuchs, nutzte Heisenberg seine privaten Kontakte zu japanischen Kollegen, um Kroll außer Landes zu bringen. 1937 verließ Kroll das Deutsche Reich überstürzt in Richtung Fernost. Er sollte seine Heimat, seine Familie und seinen Mentor Heisenberg nie wiedersehen. Krolls erste Station im Exil war Japan. Durch Heisenbergs Vermittlung erhielt er eine Anstellung an der Kaiserlichen Universität Hokkaido. Dort lehrte und forschte er unter anderem gemeinsam mit dem späteren Nobelpreisträger Shinichiro Tomonaga. Trotz der akademischen Möglichkeiten fühlte sich Kroll in Japan zunehmend isoliert. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Allianz zwischen Japan und Deutschland verschlechterte sich seine Lage als ausländischer NS-Kritiker in einem militaristischen und pro-deutschen Umfeld. Die schwierige politische Situation, ein unzureichendes Gehalt und das harte Klima in Hokkaido bewogen ihn schließlich dazu, Japan zu verlassen. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Tokio reiste er Ende 1941 weiter nach Süden. Kroll erreichte 1941 Taipei, wo er an der Kaiserlichen Universität Taihoku, der heutigen NTU, eine Stelle als Dozent bekam. Aufgrund des rigiden japanischen Lehrstuhlsystems blieb ihm der direkte Zugang zum Forschungsinstitut für Physik der Universität zunächst verwehrt. Er unterrichtete stattdessen in der Studienkollegphase Deutsch und Physik. Die entscheidende Zäsur in Krolls Leben und Wirken stellte das Ende des Zweiten Weltkriegs dar. Mit der Übernahme Taiwans durch die Republik China wurden nahezu alle japanischen Professoren in ihre Heimat geschickt. Kroll blieb als einer der wenigen Ausländer zurück und wurde 1946 an die neu strukturierte National Taiwan University, die NTU, berufen. In den folgenden Jahrzehnten, von den späten 1940er bis in die 1960er Jahre, war Kroll de facto der einzige promovierte theoretische Physiker in Taiwan. Er schulterte fast die gesamte Lehrlast für dieses Fachgebiet und unterrichtete Generationen von Studenten in Fächern wie Quantenmechanik, Relativitätstheorie und statistischer Mechanik. Seine Arbeit fand unter widrigsten Bedingungen statt. Im Nachkriegs-Taiwan mangelte es an Forschungsgeldern, Ausrüstung und aktueller Fachliteratur. Dennoch gelang es Kroll, seine Forschungen fortzusetzen und als erster in Taiwan wieder Beiträge in internationalen physikalischen Fachjournalen zu publizieren. Besucht man heute Jimmy's Garden, also Krolls früheres Zuhause, sieht man in einem Schaukasten neben dem Eingang einen Zeitstrahl von Krolls Leben. Auf einigen dort abgebildeten Fotos steht Kroll im Eingang seines Grundstücks in Taipei in traditionellem japanischem Gewand. Auf anderen Fotos schaut er scheinbar in Gedanken verloren an der Kamera vorbei. Nur auf den Fotos, die vor seinem Exil aufgenommen wurden, lächelt er. Kroll lernte nie Mandarin. Mit starkem deutschem Akzent lehrte er auf Englisch und unterhielt sich privat am liebsten auf Japanisch. Eine in Taiwan veröffentlichte geschichtliche Abhandlung zu seiner Person bezeichnet ihn als entwurzelte Orchidee oder einen Reisenden, der sich nie ganz assimilierte, aber seine Jugend und sein Wissen Taiwan opferte. Er etablierte die akademischen Standards und die wissenschaftliche Strenge an der NTU, die Taiwan dazu verhalfen, später jene komplexe Technologien zu adaptieren und weiterzuentwickeln, die heute mitunter die Grundlage für Taiwans Wohlstand bilden. Doch während Kroll, der auch nach Ende der NS-Zeit Deutschland nie wieder besuchte, ein von seiner Heimat abgeschnittenes Leben führte, erlaubt der wissenschaftliche Austausch heute ein anderes Dasein. Gerade in den Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan spielt er eine besondere Rolle. Das sagt Julian Goldmann, Referent für Wissenschaft am Deutschen Institut Taipei.
Also auf jeden Fall nimmt der Wissenschaftsaustausch eine besondere Rolle in unseren Beziehungen ein. Zum einen, weil er eben, wie man am Beispiel von Wolfgang Kroll sieht, eine lange, lange Geschichte hat. Und es ist auch ganz klar zu sehen, dass er eine hervorgehobene Rolle in den Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan darstellt. Vor 3 Jahren war ja unsere damalige Forschungsministerin hier in Taiwan. Und das ist die einzige Bundesministerin, die Taiwan in den letzten circa 25 Jahren besucht hat. Die Zusammenarbeit zwischen dem taiwanischen und dem deutschen Wissenschaftsministerium ist hervorgehoben, alleine schon, weil da wirklich von beiden Seiten Geld investiert wird, um Forschungsprojekte anzustoßen. Dieser Austausch findet auch in, sage ich mal, der Physik oder der Forschungsexpertise von Wolfgang Kroll angrenzenden Feldern statt, also im Bereich Halbleiter, dann im Bereich Batterietechnologie, grüner Wasserstoff, und inzwischen auch künstliche Intelligenz. Und es gibt viele Deutsche auch weiterhin, also die vielleicht so ein bisschen sich in einer Tradition wie Wolfgang Kroll sehen können, die hier in Taiwan lange schon leben und forschen und lehren.
So bleibt uns Wolfgang Kroll als Person in Erinnerung, die zum einen in persönlicher und beruflicher Hinsicht unter dem NS-Regime litt, aber auch über Umwege bedeutende Beiträge zu Taiwans Wissenschaft leistete. Seine Geschichte erlaubt es uns einerseits heute an eine Tradition der Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland anzuknüpfen, zeigt uns jedoch andererseits die Wichtigkeit des freiheitlichen wissenschaftlichen Austauschs, sowohl für die Wissensproduktion als auch für die einzelne Person.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Hallo, herzlich willkommen bei Radio Taiwan International und der Sendung Reise durch Taiwan. Heute mal nicht mit Kyrillong Kyrill, sondern weil der auf Reisen ist, wie sollte es anders sein, mit Jojolong. Und ein Special Guest heute hier, ein ganz junger Hupfer, wie wir in Bayern sagen würden, Fabian. Hallo.
Ja, hallo, ich bin der Fabian. Hallo.
Und du kommst jetzt eben vom Chinesischunterricht, glaube ich, ne? Du bist
genau, ich komme vom Chinesischunterricht. Ich bin bei der NTNU.
Was ist das? NTNU, das musst du erstmal
in... Achso, das ist die Shida-Universität und dort bin ich beim Intensivkurs und lerne Chinesisch.
Intensivkurs, das heißt ja. Jeden Tag
drei Stunden Unterricht von 10 Uhr bis 13 Uhr ungefähr.
Das klingt ja nicht viel, drei Stunden.
So, ich meine, ja,
wenn man in die Schule geht, hat man doch 8 Stunden.
Ja, so Studenten werden irgendwann müde und so, dann ist 10 Uhr schon relativ früh. 8 Uhr ist auf jeden Fall unmöglich. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall auch ein paar Hausaufgaben, deswegen.
Eben, ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also damals, zu meiner Zeit, ich hatte auch so 2-3 Stunden Unterricht, nur in Anführungszeichen, pro Tag, aber dann eben, da gab es ja kein Internet. Wir mussten ja jedes Zeichen im Lexikon nachschlagen. Ne? Also mit diesem Radikalsystem, aber das würde jetzt zu weit führen, weit weg von... Was machst du, wenn du ein Zeichen nicht kennst?
Wie also geht ich das bei dir? Nutze da ein digitales Wörterbuch und dort gebe ich das ein, entweder auf Englisch oder ich kann auch auf Pinyin kann ich auch eingeben. Und
also dann, in der Lautumschrift
genau, für Chinesisch? Genau, in der Lautumschrift und dann werden mir ganz verschiedene Wörter angezeigt und dann wähle ich das Richtige aus und da kann man auch verschiedene so Ergänzungen aus dem Internet runterladen, die einem dann nochmal die Schriftzeichen ein bisschen genauer erklären mit Herkunft und so.
Wow,
und
also du möchtest es ganz genau wissen, nicht nur kurz die Übersetzung haben, sondern wirklich, ja.
Zumindest manchmal hilft es halt, um die Zeichen sich zu merken.
Mhm. Ja, sehr schön. Und wenn du jetzt auf Reisen bist, dann hast du auch diese natürlich App immer mit, falls du mal was nicht weißt oder... Wenn ein Taiwaner irgendwas sagt, was du nicht verstehst, kann der das ins Mobilfon reinsprechen und dann spuckt dir der die richtigen Zeichen aus?
Das geht auch und was man auch natürlich machen kann, der kann die Schriftzeichen zeichnen auf meinem Handy.
Also der Taiwaner kann das?
Wenn ich nicht Bescheid weiß und dann erkennt die Software, welches Zeichen er schreiben möchte und dann kann ich mir die Bedeutung und halt Aussprache anschauen.
Genau. Ja, das ist toll, das ist schon toll. Also ja. Damals, ne, wenn man Taiwaner nicht verstanden hat, dann hat man den nicht verstanden.
Ja.
Dann stand man da. Okay, das ist schon toll. Und bist du denn auch schon viel jetzt durch Taiwan gereist? Oder überhaupt bist du durch Taiwan oder irgendwohin in Taiwan schon mal gereist?
Ja, also ein bisschen was habe ich schon gesehen, aber ich möchte auf jeden Fall noch viel mehr anschauen. Ich war schon in Jia'i und
Jia'i, das ist ja mal ein spezielles Ziel für Touristen. Aber gut, du bist ja eigentlich kein Tourist, du bist ja hier ein Auslandsstudent.
Also eigentlich nach Jia'i, um dann nach Alishan weiter zu fahren.
Ah, okay, klar.
Und dann, mich hat es sehr interessiert, die Teekultur hier. Ich mag auch sehr gerne wandern, deswegen dachten wir, ich bin mit 2 Leuten aus der Sprachschule, haben wir uns dann ein Auto gemietet in Jia'i und sind dann da hochgefahren.
Den Berg hoch?
Ja.
Bei Nebel?
Nee, Nebel zum Glück nicht, Nebel. Aber die sind da schon ein bisschen interessant gefahren.
Aha.
Und dann... für mich war das ein bisschen ungewohnt, ich komme ja aus der Stadt, deswegen so am Berg fahren mache ich gar nicht so häufig.
Oh.
Und aber dann, wir konnten uns abwechseln mit dem Fahren und dann ging das.
Eigentlich hätten sie dich, also das Mitfahren war ungewohnt oder das selber fahren?
Beides.
Beides.
Also das war dann vor allem das Fahren war natürlich ein bisschen ungewohnt. Ich fahre gar nicht so häufig Auto. Mhm. Und das war ein bisschen stressig, aber haben wir auf jeden Fall dann auch geklappt. Und dann genau. Haben wir uns mit ein bisschen Tee belohnt. Ja.
Welchen Tee? Dumme Frage, aber ich bin kein Teetrinker. Tut mir leid, ich bin jetzt zwar seit 26 Jahren in Taiwan, aber ich bin gar kein Teetrinker.
Also ich kenne mich ja auch nicht so aus, aber wir haben halt verschiedene Teesorten probiert, unter anderem Oolong-Tee. Und dann haben wir noch einen Schwarztee probiert, eben verschiedene Sorten von den Tees.
Hat euch das der Chef dort so angeboten oder habt ihr gesagt, wir wollen jetzt mal das probieren und dann entscheiden wir uns für einen Tee, den wir dann den ganzen
Tag. Also das war so, wir standen vor so einem Regal mit verschiedenen Tees und wir haben natürlich wenig verstanden und
nicht mal mit App.
Man will ja auch nicht dann so die App immer rausrollen und dann so schauen und das dauert ja auch, das bringt ein bisschen so, nimmt so ein bisschen die Dynamik raus. Aber dann haben wir einfach so auf ein paar gezeigt, die wir gerne probieren würden und
der hat dann gesagt, okay, oder wie?
Der hat gesagt, okay. Und ja.
Ohne Limit. Fünf verschiedene
Teesorten probiert. Ja, wir haben wirklich so fünf verschiedene, also so bei dem war das nur Oolong-Tee, fünf verschiedene Sorten, so geröstet. Es gibt ja auch so Milky Oolong, der so ein bisschen so Blumengeschmack hat. Und die haben wir dann probiert und dann haben wir jeder ein paar oder zwei mitgenommen, zwei Sorten.
Das hört sich schon mal sehr gut an. Würdest du das auch anderen empfehlen? Zum Beispiel, was wir noch nicht verraten haben, Fabians Eltern und die Schwester sind heute auch hier im Studio. Möchtest du das so eine Tour nochmal mit deiner Familie machen? Die sind jetzt zwei Wochen hier, glaube ich, ja, und da sie wissen noch gar nicht genau, was sie machen möchten, aber wäre das was, wo du denkst, das könnte die interessieren, könnte denen gefallen?
Ja, also ich glaube, das gefällt jedem, der interessiert ist an der taiwanesischen Kultur und gleichzeitig noch mit dem Wandern vielleicht noch ein bisschen in der Natur sein möchte. Also ich glaube, das ist eine gute Idee.
Also nochmal für unsere Zuhörenden, ja. Ihr seid mit dem Auto da den Berg aufgefahren, bis zu irgendeiner Endstation oder wie kann man sich das vorstellen? Oder habt ihr auf dem Weg nach Alishan irgendwo in einem Teehaus gehalten?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Alishan eine Region und dann gibt es verschiedene so kleine Dörfer und dort wird eben der Tee angebaut und dann waren wir da irgendwie in so einem Teehaus und haben Tee probiert.
Also beliebig, ihr habt nicht vorher lange geguckt, wo wollen wir hin, sondern...
Bisschen habe ich im Internet geschaut, wo wir hin wollen und es war ganz lustig, dann standen wir davor und dann war da niemand und dann haben wir erstmal nicht gewusst, was wir machen sollen, aber dann stand da so eine Nummer und dann haben wir angerufen und haben gesagt...
Und dann kam der.
Wir wollen Tee trinken und dann sind die wirklich zu dritt gekommen mit dem Auto, also zwei Eltern mit ihrem Kind und dann haben...
Relativ junge Eltern dann noch. Ja. Okay. Und was habt ihr da gesagt? Wir wollen Tee. Wie sagt man das auf Chinesisch? Das ist ja anscheinend ein wichtiger Satz jetzt. Ne? Also wenn wir Touristen haben, denen das Ähnliches passiert, die haben im Internet sich ein Teehaus ausgesucht, fahren dahin, niemand ist da. Was sagt man dann? Man ruft die Nummer an und dann...
Also ich weiß nicht mehr ganz, was ich damals gesagt habe, aber diesmal würde ich vielleicht sagen, Omen Xiang Yao He Cha.
Super, Omen, wir, ne, Xiang Yao, wollen He trinken Cha. Also ja. Wie im Deutschen eigentlich, ne? Wir wollen, okay, trinken den, wir wollen trinken Tee. Aber im Prinzip, also Subjekt, Verb, Objekt, das ist ja gar nicht so schwierig, das Chinesische, oder?
Ja, also das ist ja schon ein bisschen eine Suggestivfrage. Ich würde schon sagen, also ich glaube, für viele ist für mich auch die Aussprache sehr schwierig. Da kann man vielleicht dann die Umschrift sich anschauen, aber dann tatsächlich, wie man das ausspricht mit den Tönen, ist dann auch nochmal eine andere Sache. Aber ich bin da sehr froh, wie die mir das beibringen in der Sprachschule und meistens werde ich verstanden, zumindestens.
Ja, das wollte ich jetzt eben fragen, wenn du dann in Taiwan unterwegs bist und dein Chinesisch anbringst, wirst du da verstanden meistens? Ja, das hast du jetzt eigentlich schon auch beantwortet. Oder ja. Was machst du, wenn du nicht verstanden wirst? Sagst du es dann nochmal mit anderen Worten oder... Was lässt du dir einfallen, wenn dich jemand nicht versteht?
Also, wenn ich nicht verstanden werde, nutze ich oft meine Hände und meinen Körper, um mich auszudrücken. Ich finde das sehr lustig. Das macht mir eigentlich Spaß. So, zum Beispiel gestern waren wir in der Apotheke und wollten so ein Shampoo kaufen und ich weiß nicht, wie man Shampoo sagt, und dann habe ich einfach so mit meinen Händen signalisiert, dass ich meine Haare gerne waschen möchte. Und dann
haben sie der gleichen Fräulein vorbeigeschickt, die dir die Haare wäscht.
Nee, irgendwie wurde das dann verstanden, dass ich ein Shampoo suche.
Ja, also und würde ich auch sagen, generell sind die Taiwaner da locker und versuchen zu helfen, wo es geht, wie auch die Japaner oder wahrscheinlich in vielen, ihr wart ja in so vielen Ländern, also die Leute sind ja in der Regel hilfsbereit, weil sie sich auch gut in die Lage reinversetzen können. Und dann, gut, jetzt aber zurück zum Teehaus. Ihr habt gesagt, oh Mensch, haben ja auch gehört, ha, wir möchten Tee trinken. Dann kamen die also an.
Ja.
Zwei junge Eltern mit Kind und haben euch, wie?
Genau, also das hört sich jetzt so an, aber die machen das schon als Business. Ich weiß es nicht ganz, ob die selber da die Teebauern auch sind oder irgendwie das nur verwalten. Aber dann haben wir da so ein bisschen so eine Teezeremonie gehabt und es gibt ja so eine spezielle Methode, wie man den Tee zubereitet, und verschiedene durften wir dann probieren und die waren super nett und sehr interessiert an uns, woher wir kommen und was wir hier machen. Erstmal, ob wir halt hier zum Reisen da sind oder warum wir da sind. Mhm. Und dann haben wir eben gesagt, dass wir hier sind, um Mandarin zu lernen und Tee gerne probieren würden. Genau.
Kostet das dann was? Ich meine, das müssen ja unsere Zuhörenden auch wissen, wenn die mal kommen, wenn die auch sich auf den Weg nach Alishan in ein Teehaus machen. Mit welchen Kosten muss man da rechnen?
Also ich glaube, wenn man da Tee probiert, wird schon verlangt, dass man dann zumindest einen kauft.
Mhm. Also das wird schon erwartet, ja.
Hatten wir schon so das Gefühl, das hat auch relativ lang gedauert, das Tasting, sage ich jetzt mal. Die haben sich echt Zeit genommen und Mühe, und dann glaube ich, ist es klar, dass wir da auch was kaufen. Mhm. Und das wollten wir auch, weil ja auch der Tee sehr gut war.
Mhm. Ja. Und dann hat jeder eine Packung gekauft?
Ja, ich glaube, jeder hat eine Packung gekauft oder zwei.
Und okay.
Ja.
Schön, schön, schön. Und wie teuer ist dann so eine Packung Tee hier?
Ich glaube, für so normale Kunden eben 150 Gramm ist, glaube ich, so eine typische Einheit. Und dann haben wir, glaube ich, so 500 oder 600 NTD gezahlt.
Anständig, ja. Also man kann natürlich Tee auch hier in Taipei kaufen.
Ja.
Gibt's auch so spezielle Teeläden, da ist das dann nochmal teurer. Die schlagen dann natürlich was drauf. Okay, aber das ist ja eigentlich super billig, würde ich sagen. Habt ihr gut gemacht.
Ja, also ich habe eben im Internet gelesen, dass man eben, wenn man nach Alishan fährt, dass es da erstens billiger ist und man auch, dass man sehr guten Tee bekommt. Und
vor allem bekommst du das, was du getrunken hast. Ne? Du
weißt genau, wie das schmeckt. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Und dann habe ich mich eben für einen gerösteten Oolong-Tee entschieden und für einen Milky Oolong.
Okay, und jetzt trinkst du die beide abwechselnd.
Ja, tatsächlich. Immer mal wieder so in der Früh, wenn ich so ein bisschen die Hektik rausnehmen möchte, dann
schön. Dann
mache ich mir da Tee zu Hause.
Ja, dann nach dem Tee trinken seid ihr dann weiter zu dem berühmten Sonnenaufgang, beziehungsweise man kann auch den Sonnenuntergang vielleicht irgendwo auf dem Alishan sehen, aber berühmt ist der Alishan-Berg eigentlich auch für den Sonnenaufgang. Habt ihr das ganze Programm gemacht?
Das haben wir leider verpasst, eben, ich glaube, wegen dem Wetter. Wir wollten dann eigentlich eben am nächsten Tag nochmal hinfahren und dort war das Wetter dann nicht schön genug, leider.
Mhm.
Aber wir haben dann an dem Tag, nachdem wir Tee getrunken haben, haben wir dann noch so eine kleine Wanderung hinten dran gehängt und das hat viel Spaß gemacht.
Genau. Ja. Und wie lange wandert man da so? Oder sind, ich müsste anders fragen, sind die Wanderwege gut ausgeschildert? Kann man sich verlaufen oder ist das relativ sicher alles?
Ich würde schon sagen, dass sie gut ausgeschildert sind, aber ich würde...
Auf Chinesisch oder auch Englisch?
Auf Chinesisch.
Oh, gut auf Chinesisch ausgeschildert.
Aber meistens habe ich eben so eine Karte benutzt auf meinem Handy mit GPS, dann kann nichts falsch gehen. Und,
also wenn ich nicht verstanden habe, ihr seid nicht irgendwo auf einen Gipfel gegangen, sondern einfach so durch den Wald dort.
Ja, so ein bisschen. Also es war ein bisschen niedriger Berg und dann haben wir eben so eine kleine Runde gemacht, so 2-3 Stunden oder so.
Ich weiß aber nicht mehr, wie die Runde hieß. Nein, oder wie die gesagt, also viele Wanderwege in Taiwan haben bestimmte Namen, weißt du leider nicht mehr, aber vielleicht können wir das mal nachchecken und dann
ja
kommentieren.
Nee, also ich glaube, es gibt da ganz viele tolle Wanderwege und es wird ja auch empfohlen, dass man dort wandern gehen kann.
Mhm. War da auch dann Badesee? Kann man da dann mal kurz vielleicht wo sich erfrischen oder gab es das nicht so?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Habt ihr nicht gehabt.
Also okay. Das haben wir nicht gemacht.
Ist in Taiwan auch relativ ungewöhnlich, dass die Leute sagen, ah, oh, hier ist ein Fluss oder hier ist ein See, da hüpfen wir jetzt rein. Da stehen eher meistens Schilder, Gefahr, tiefes Wasser, bitte nicht hier schwimmen. Also da sind die sehr übervorsichtig nach unseren Maßstäben. Und gut, wir wissen jetzt nicht, ob das wirklich gefährlich ist oder nicht. Am Meer, kann ich nur immer wieder sagen, an der Ostküste kann es sehr gefährlich sein, weil es da Strömungen gibt, die man vom Mittelmeer her, wenn man von München oder sonst wo ans Mittelmeer fährt, kennt man das nicht. Da denkt man, oh, Meer, schön. Aber es kann hier sehr gefährlich sein, dass man von der Strömung mit rausgezogen wird und dann eben nicht mehr zurückkommt. Aber da glaube ich dann diesen Schildern, Gefahr, bitte nicht schwimmen. Aber ansonsten oft an Seen oder Flüssen glaube ich das nicht so. Nun, sorry, ich bin wieder abgeschweift. Mache ich gerne. Jetzt zurück zu deiner Reise. Ihr wart am Alishan, Tee trinken, wandern. Gab es sonst noch was, was du empfehlen kannst, könntest?
Genau, also sonst an einem anderen Zeitpunkt, während chinesisch Neujahr, bin ich mit einem Freund von Taitung nach Hualien mit dem Fahrrad gefahren.
Also es ist von Südost-Taiwan, eine größere Stadt in Südost-Taiwan, nach Norden, circa 180 Kilometer.
Ja, ungefähr ja, so 200 Kilometer.
Nach Ost-Taiwan, Mittlerer Osten, genau. Und ja, das habt ihr alles auf dem Fahrrad an einem Tag zurückgelegt.
Nein, also da haben wir 3 Tage uns Zeit genommen und haben eben so 2-3 Stunden oder so pro Tag geradelt und sonst eben haben wir uns an den sozusagen an den Zwischenstopps entspannt und viel eben die Landschaft uns angeschaut. Und
wie macht ihr das mit Übernachtung? Ihr radelt, und ihr wisst ja noch gar nicht genau, wohin ihr radelt. Oder war das vielleicht vorher?
Das haben wir uns davor angeschaut, wo wir die Stops machen. Mhm. Und dort haben wir dann entweder ein Airbnb uns gebucht, also eben Ferienwohnung oder ein Hotel.
Alles über Internet, Chinesisch oder Englisch?
Ja, alles übers Internet und auch auf Deutsch.
Auf Deutsch sogar? Ja. Okay, also ist alles easy hier.
Ja.
Ja. Und gut, dann hast du jetzt sozusagen 2 Sachen, die du allen empfehlen kannst. Eine Tour zum Tee trinken, Alishan, und eine Fahrradtour in Ost-Taiwan. Und unsere Sendezeit ist leider schon wieder zu Ende, aber vielleicht kommst du irgendwann nochmal. Würde uns freuen, wenn du bleibst glaube ich noch länger in Taiwan.
Ja, genau, also ich bin bis Ende August dort.
Ah, dann ergibt sich hoffentlich nochmal, wenn du noch mehr woanders hingereist bist, kannst du vielleicht noch mehr Tipps geben. Vielen, vielen Dank, Fabian, und auch der Familie, die trotz Jetlags hier durchgehalten hat. Und auch vielen Dank an alle Zuhörenden, dass sie wieder mit dabei waren bei der Sendung Reise durch Taiwan von Radio Taiwan International. Bye-bye aus Taipei.
Ciao.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 25. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.